Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bob. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Götz.
Philipp.
Hallo. Hallo Servus. Sascha. Hallo Götz. Grüße euch.
Super. Folge 15 steht an. Wir haben wieder ein Spezial mit Philipp heute mit euch vor.
Das ist, glaube ich, die dritte Folge mit Philipp, oder? Ich meine, das
genau.
Wäre die dritte Folge.
Dritte Mal richtig.
Bist du dabei heute. Ja.
Das können gar nicht genug sein.
Ja, es ist...
Sehr schön. Wir haben zwei Themen heute vor. Wir möchten kurz darüber sprechen, dass das Güterkraftverkehrsgesetz novelliert worden ist. Das ist jetzt seit ein paar Tagen online sozusagen oder veröffentlicht. Am 26. Februar 2026 ist das veröffentlicht worden. Und da stecken ein paar kleine Änderungen drin, über die wir sprechen wollen heute. Und was unser, sag mal, Kernthema sein wird, ist das Risikoeinstufungssystem. Die zwei Dinge hängen nämlich sehr eng miteinander zusammen. Und bevor wir da in die Details gehen, vielleicht kurz von dir, Philipp, was für Fälle treiben dich gerade um? Was für Aufreger gibt's? Was für Spezialfälle?
Ja, Spezialfälle in dem Sinne, ja, es taucht halt immer wieder das Thema Betriebskontrollen auf. Ne? Das, da muss ich sagen, seit Ende des letzten Jahres und auch weiter jetzt in diesem Jahr, gibt es ganz viele Betriebskontrollen, die hier gemacht werden. Aktuell habe ich wieder mal eine Betriebskontrolle, wo meinem Mandanten unrechtmäßiger Güterkraftverkehr vorgeworfen wird, obwohl er eigentlich Werkverkehr durchführt. Natürlich sind das Fälle, die sind jetzt auf den ersten Blick nicht ganz natürlich der klassische Werkverkehr. Aber wenn man sich natürlich dann die ganzen Buchungsunterlagen anguckt und sieht, mit welchen Geldern so ein Unternehmen dann wirklich tatsächlich Gewinn erzielt und lebt, dann ist das für mich jedenfalls aus der Sicht und so, wie wir das GÜKG verstehen und auch damals, als ich noch beim Balm war, verstanden haben, eigentlich, ja, dürfte das Werkverkehr sein. Aber wie das so ist bei Betriebskontrollen durch das Balm, die natürlich nur sehr engagierte Mitarbeiter haben und dann entsprechend auch sehr genau sich in die Vorgänge einarbeiten und teilweise Molekularbiologie dann betreiben. Deswegen wird das Ganze dann wahrscheinlich doch ein bisschen länger sein. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das rauskommt.
Ganz
bei
kurze
dem
Zwischenfrage,
Fall.
Philipp. Wenn du über Betriebskontrollen sprichst, sprichst du über Kontrollen vom Balm oder von der Gewerbeaufsicht?
In dem Fall vom Balm.
Ja.
Also die machen eine GÜKG-Kontrolle. Und,
ja, weil ganz kurz noch, weil ich habe ja auch, also Betriebskontrollen, ich habe zum Beispiel häufig MILOG-Prüfungen, was dann ja auch eine Betriebskontrolle wäre.
Genau,
ne? Also das,
genau.
MILOG-Kontrolle durch den Zoll.
Genau.
Das wollte ich nur kurz.
Ja.
Okay.
Das in der Tat habe ich auch einen Fall bezogen auf MILOG, wo der Zoll tätig ist, habe ich in Hessen. Dann habe ich natürlich die ganz normalen Betriebskontrollen, Fahrpersonalrecht und dann gibt es das ein oder andere BALM-Verfahren 7c GÜKG, Auftraggeberhaftung. Da ist ja das BALM selbst Bußgeldbehörde, aber eben auch diese Betriebskontrollen des BALM im Hinblick auf illegalen Güterkraftverkehr. So. Und da ist die, das BALM ist ja da nur Ermittlungsbehörde. Und nach Abschluss dieser Geschäftsprüfung oder dieser Betriebskontrolle, aber nur bezogen auf dieses Thema, leitet das BALM dann den Vorgang, wenn es der Meinung ist, dass illegaler Güterkraftverkehr betrieben wurde, dann an die Landesbehörde weiter. Und das Bußgeldverfahren wird dann von der Landesbehörde betrieben und dann nach dem ganz normalen Verfahren. Ne?
Okay.
Ich hatte so einen Fall auch schon mal ähnlich in diesem Bereich, auch der, ich sag mal, im Verwerterbereich. Und da haben wir tatsächlich dann einen schönen Freispruch vom Amtsgericht Göttingen erzielt. Und ja, also ich bin da willens auch wieder bis zum Ende zu gehen, denn für mich ergeben sich die Geschäftsunterlagen und auch die Buchhaltungsunterlagen eigentlich ganz klar.
Ja.
Das Thema bei der Sache ist immer, dass das BAN natürlich dann auch die Kunden natürlich besucht und dort ermittelt und dann auch noch andere Kollegen von mir natürlich dann eingebunden werden und dann muss man natürlich gucken, wie jetzt der Sachverhalt sich zeigt. Also das ist immer mal wieder sehr spannend. Wie gesagt, fleißige, gute Mitarbeiter, die das BAN definitiv hat, ist aus Behördensicht natürlich heutzutage gut, wenn man gute Mitarbeiter hat. Aus Mandanten- und Anwaltssicht ist das natürlich jetzt natürlich eine Situation, die dann genau aufwandsteigernd ist und ein bisschen länger dauert und schwieriger als in manchen fahrpersonalrechtlichen Sachen. Mhm. Da muss ich auch sagen, da hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon mal in einer der letzten Folgen berichtet von einem Fall. In der Tat hier in der Bezirksregierung, gar nicht so weit weg hier in Nordrhein-Westfalen, dass die Sachbearbeitung definitiv der Auffassung war und das zum Glück auch noch schwarz auf weiß reingeschrieben hat in den Bußgeldbescheid, dass auch eigenmächtige Fahrerverstöße immer dem Unternehmer zugerechnet würden.
Mhm.
Und das war natürlich für mich gefundenes Fressen, um dann einfach mal, da braucht es keine Juristerei am Hochreck, aber einfach die Grundlagen des Bußgeldrechts aus dem vierten Semester reichen da eigentlich auch aus, dass man dann sagt, ja, das ist schön, wir brauchen aber immer noch ein Verschulden des Unternehmens. Mhm. Und zwar ein Verschulden im Hinblick auf Unternehmerpflichten. So, die muss ich ja auch erstmal definieren. Was sind denn Unternehmerpflichten? Das hatten wir ja besprochen in der letzten oder vorletzten Folge. Und wenn ich nicht gegen diese Vorschriften, gegen diese Handlungspflichten des Unternehmens verstoße und auch nicht sorgfaltswidrig, dann gibt es keinen Raum für einen Unternehmerverstoß. Und das habe ich dann im Einspruchsverfahren in der Tat geltend gemacht und man wird es nicht glauben, letztes Jahr im August habe ich Einspruch eingelegt und jetzt kam letzte Woche dann die Einstellungsverfügung, dass das Verfahren dann komplett eingestellt wird. Also insoweit wieder eine schöne Bestätigung, dass man da wirklich sich nicht beirren lassen sollte, denn es machen eigentlich so gut wie alle Bußgeldbehörden, Länderbehörden, Arbeitsschutzbehörden, die bei Fahrerverstößen immer auch den Unternehmer anhören und dann versuchen, da ein Bußgeldverfahren zu machen.
Ja. Ne?
Das sind so.
Ja, unsere alte Leier. Also man muss prüfen, man muss anschauen, man muss, wenn es keine Lappalie ist finanziell, muss man sich tatsächlich Unterstützung holen und zu gucken, sind die Dinge, die vorgeworfen wurden, tragfähig und dein Beispiel zeigt ja, dass es nicht in jedem Fall so ist.
Ja, wir glauben das immer. Und am Ende stellt sich dann raus, ja, das ist ja so gar nicht, wie es ist. Und somit ist es nicht tragfähig. Ne?
Ja, und das ist wichtig. Und das ist ja unser Thema heute, Götz und Sascha. Ne? Denn wenn man sich da nicht wehrt, auch wenn das nur 500 Euro sind, das hat ja Konsequenzen. Und darüber sprechen wir ja heute.
Genau, das machen wir. Aber dein erster Fall ist ja eigentlich ein schöner Einstieg für das erste Kernthema, das wir heute hier darstellen möchten, nämlich die Novelle des Güterkraftverkehrsgesetzes. Ich fange mal ein bisschen an und ihr schmückt dann noch aus. Also wo kommt das Ganze her? Natürlich wieder aus dem EU-Mobilitätspaket. Da hat sich ja für das Güterkraftverkehrsrecht haben sich ein paar Änderungen ergeben. Also hier geht es ja darum, ich befördere gewerblich Güter, sei es im Werkverkehr, sei es im gewerblichen Güterkraftverkehr, also entweder für mich selber oder für Dritte gegen Entgelt. Und da wurden ja ein paar Änderungen eingeführt im Jahr 2022. Wenn ich es richtig noch erinnere, war die Absenkung bei der Genehmigungspflicht auf Fahrzeuge über 2,5 Tonnen als ein großer Punkt. Und Kabotage wurden ja ein paar feinen Regelungen noch vorgenommen und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund war es ja auch wichtig, das GÜKG zu novellieren, weil ja zum Beispiel die Bußgeldvorschriften angepasst werden mussten. Und das hat jetzt einen langen, langen Weg genommen. Wir haben das schon mehrfach diskutiert in den letzten Jahren. Der Zusammenbruch der Ampelregierung war da auch nicht hilfreich. Aber jetzt hat man es dann endlich hinbekommen, dass das GÜKG wieder in frischem Glanze dasteht. Und ja, was haben wir als einen großen Punkt zum Beispiel? Das wird den einen oder anderen Unternehmer nicht sonderlich erfreuen, aber was wegfallen wird, ist die nationale Erlaubnis. Also bei vielen wird die ja als die gelbe Erlaubnis bezeichnet. Also eine nationale Güterkraftverkehrserlaubnis, die mir ermöglicht, innerdeutsch als deutsches Unternehmen Beförderungen durchzuführen. Die haben wir traditionell und die wird jetzt aber ab dem Datum des Inkrafttretens dieser neuen GKG-Vorschriften nur mehr 10 Jahre gültig sein. Da gibt es ja nämlich auch noch unbefristet gültige, sehe ich auch immer wieder. Und da wird es also ein paar Unternehmen treffen, dass die in sage und schreibe 10 Jahren, also noch vor dem 27. Februar 2036, sich dann darum kümmern müssen, dass sie ihre nationale Erlaubnis durch eine Gemeinschaftserlaubnis, also eine sogenannte EU-Lizenz, ersetzen.
Wobei ich festgestellt habe, dass schon seit längerer Zeit die EU-Lizenz ausgegeben wird. Das heißt, wenn ein Kunde anrief, was muss ich tun? Und er ist zum Straßenverkehrsamt dann gegangen, also zu der entsprechenden Behörde. Die haben die nationale Genehmigung schon gar nicht mehr rausgegeben. Es gab immer nur noch die EU-Lizenz. Das ist schon seit, ach, mehreren Monaten ist das so.
Ja, die Voraussetzungen sind ja auch die gleichen. Also ob ich
Genau.
jetzt eine nationale
Ja.
oder eine EU-Lizenz beantrage, ich muss immer die gleichen Voraussetzungen erfüllen.
Das war ja der Grund, warum
Und
man das
genau.
jetzt abgeschafft hat, ne?
Genau.
Auch in der Begründung.
Verkauft wird es uns als Bürokratieabbau, da habe ich mal kurz schmunzeln müssen, aber
Ja, gut,
sei
das.
es drum. Also es
Aber
wird ein paar, ja.
es wird ja spannend werden. Ich fasse vielleicht gerade nicht an die Stelle, aber egal. Ich habe es gerade gehabt, Kanalreinigung. Das ist ja jetzt auch eine spannende Geschichte, finde ich, seitdem man in der Zulassungsbescheinigung quasi die selbstfahrende Arbeitsmaschine rausgenommen hat. Und was steht jetzt drin? LKW, ne? Also das LKW wäre dann ja eine Güterbeförderung. Also dann geht es Richtung Fahrpersonalrecht und wir müssen natürlich dann noch drüber nachdenken, wenn es eine gewerbsmäßige oder entgeltliche Güterbeförderung wäre, weil das Schmutzwasser, was ja mitgenommen wird, ja, das wird dann spannend.
Ja, ich tue mir schwer mit dem Thema, weil aus meiner grundsätzlichen Wahrnehmung, und der Philipp kann das ja vielleicht gleich mal noch für sich beschreiben, also wie ein Fahrzeug zugelassen ist, ist nach meiner Wahrnehmung erstmal nicht der entscheidende Punkt,
Naja, aber
sondern
trotz
was
alledem
wir
haben wir eine
damit
Güter.
machen.
Ja, keine
Ja,
Frage.
der
Aber trotz alledem
Einsatz, ja.
bleibt es spannend, weil ja im Grunde rein theoretisch somit eine Güterbeförderung möglich wäre. Also
Ja.
wir drehen das Ganze um letztlich. Im Moment ist es ja so, dass auch mit einer Arbeitsmaschine, so verfährt ja auch der Kontrolldienst der Polizei oder beim BALM vor allen Dingen, das ja sagt, okay, Arbeitsmaschine nein, aber wenn mit der Arbeitsmaschine Güter befördert werden, dann ist es wiederum, sind wir wieder in den Vorschriften. Und jetzt drehen wir das quasi um. Das Thema Arbeitsmaschine fällt raus, aber ich muss immer noch gucken, für was setze ich das ein? Und da komme ich jetzt auf ein Gespräch, was ich mit dem niederländischen Vertreter des Verbandes hatte neulich zu den kleinen Fahrzeugen hier über 2,5 bis 3,5 Tonnen im grenzüberschreitenden Verkehr, Fahrpersonalrecht, ja. Und wo wir uns dann eher sagen, okay, wenn da jetzt ein Service-Mitarbeiter mit seinen Gerätschaften ins Ausland fährt, um da Industrieanlagen zu warten, dann sagt der Holländer und aber auch andere EU-Mitgliedstaaten, dieses Fahrzeug ist gar nicht konzipiert, um Güter zu befördern. Und deswegen brauche ich auch gar keine Werkverkehrsregelung zu ziehen als Ausnahme, ne, Artikel 3HA der 561, sondern das Fahrzeug kommt überhaupt gar nicht in den Anwendungsbereich, weil das nicht dafür konzipiert ist, überhaupt Güter zu befördern. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam, weil ne, da sind weder Sitze drin noch sonst was. Und natürlich sind Güter alle beweglichen Sachen und auch Sachen, die ich jetzt brauche, Pumpen oder sonst was, um dort zu arbeiten, sind ja Gegenstände, ne, sind ja Sachen, Güter. Aber ist ein interessanter Ansatz und deswegen ja, muss man gucken, wie man damit umgeht. Ich glaube nicht, dass es Sinn auch des Gesetzgebers ist, da eine Verschlechterung herbeizuführen. Aber oft ist es so, dass man durch vermeintliche, ja, Gesetzesänderungen, die eigentlich mit gutem Gedankengut gemacht werden, dann aber in der Praxis, andere Probleme heraufbeschwört.
Ja, aber wir haben ja die Sache der Auslegungssache. So, wenn ich da jemanden habe, der sagt, ich lege das aber so aus, habe ich ein Problem. Ob das am Ende ein Problem bleibt, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Trotz alledem wäre es denkbar, dass ich mich erstmal damit beschäftigen muss?
Ja, das auf jeden Fall. Das werde ich tun. Dann muss man natürlich dann eben diese Anwendungshinweise, ne, von Bund und Ländern sich heranziehen. Ich denke mal, dass bei den nächsten BLFAs sich darüber dann auch Gedanken gemacht werden wird. Und da muss man sehen. Ne? Weil letztlich ist das auch entscheidend, was dort letztlich zwischen Bund und Ländern und dem BMV letztlich abgestimmt wird. Denn die Bußgeldbehörden richten sich danach und die Gerichte auch. Also ich glaube nicht, dass ein Amtsrichter hier Rechtsfortbildung betreiben würde.
Ja.
Das habe ich schon bei Drogendelikten erlebt, wo ich dann eine Vorlage hatte, mal gleich mal wieder ein kurzer Abschweif zu den Betäubungsmitteln und zum Cannabis, dass am Verkehrsgerichtstag da schon beschlossen wurde, da Grenzwerte hochzusetzen und die Richterin meinte, oh, sehr interessant, super, aber das darf ich ja nicht, weil die Vorschrift ist ja so und so. Ich sage, ja, Sie können ja Rechtsfortbildung betreiben. Ja, nee, das macht man nicht, ne?
Ja,
ist ja klar, ne?
Die Punkte, die ihr angesprochen habt vorhin mit dem selbstfahrenden Arbeitsmaschine, LKW und sonst was und halt wie interpretiert jetzt der Einzelne, das ist leider ein Thema, mit dem wir umgehen müssen,
ja. Ja,
dass eben richtig. In der Fläche tausende Menschen kontrollieren in verschiedenen Mitgliedstaaten mit verschiedenen Kenntnis und ja, auch Wahrnehmungshintergründen. Ja, das ist ja bei uns das gleiche Thema, das habe ich auch schon oft versucht, welchen zu erklären. Ja, das ist schön, ihr habt jetzt einen PKW. Wenn ihr da aber einen Hänger hinten dran hängt und dann ein Gut befördert, dann werdet ihr straßenverkehrsrechtlich zum LKW. Weil
so
es dann
das.
Halt ein Fahrzeug ist zur Güterbeförderung. Und dann ist die zulassungsrechtliche Geschichte, was da in den Papieren steht, ist in dem Moment nicht der relevante Punkt. Das ist dann vielleicht für eine steuerrechtliche Fragestellung relevant oder für andere Themen. Aber für das, ja, und ich
ja, da gibt's
jetzt
ein
nicht
schönes
noch
Urteil,
bla bla bla.
Genau.
Aber das haben wir einfach das Problem, dass wir da halt unterschiedliche Wahrnehmungen haben und vor allem, wenn sich wie jetzt ja in den letzten Jahren immer wieder was ändert und was erweitert wird oder jetzt eben eine Zulassung nicht mehr so stattfindet, wie wir es die letzten 30, 50 Jahre gekannt haben, sondern jetzt andere Begrifflichkeiten Einzug halten, dann kommt halt wieder manch einer, die bezeichne ich immer als die Irrlichternden, ja, die kommen dann halt auf Ideen und dann, wie Sascha sagt, haben wir erstmal ein Problem und dann müssen wir halt einen Philipp holen, der uns dann rettet.
Ja, das Problem ist doch
dann,
schon, wenn
genau.
Das Problem ist doch schon, wenn der Kunde kommt und sagt, pass auf, ich habe ein neues Fahrzeug gekauft, das ist so ein Kanalfahrzeug, Reinigungsfahrzeug und so weiter, so ein Spülfahrzeug. So, muss ich mich an Lenk- und Ruhezeiten halten? So, was machst du? Dann sagst du ja, okay, wir gucken mal in die Zulassungsbescheinigung rein. Das heißt, du baust ja im Grunde, so wie du es ja immer machst, bei Ausnahmeregelungen, um zu klären, ob jemand in die Ausnahmeregelung reinfällt, baust du das Ganze hier auf und du musst ja bestimmte Fragen beantworten. Und dann kommst du irgendwann auf ein Ergebnis. So, wenn du jetzt aber sagst, oh, ich habe hier ein Fahrzeug, das zur Güterbeförderung dient, weil es in der Zulassungsbescheinigung ja drin ist, dann hast du ja schon mal im Grunde
ein Problem. Das
ist ein
Indiz, ja. Ein erstes
so.
Indiz und dann muss man halt gucken, so wie das jetzt auch in den Anwendungshinweisen steht, wie ist der Einsatz? Ne, was mache ich damit? Oder wie beim Pannenhilfefahrzeug? Ist das ein Alibi oder sind da bestimmte Mindestanforderungen? Nochmal ganz kurz, was der Götz vorhin gesagt hat, da gab es mal, ist schon Jahre her, war schon eine relativ hohe Instanz zur Zulassung. Und zwar ging es um die Geschwindigkeitsbegrenzung mit 80 km/h, wo einer mit seinem Sprinter halt 120, 130 gefahren ist und meinte, ja, aber ich bin ja PKW. Und dann war das genau das, wo man sagte, nee, du warst als LKW, du hast Güterbeförderung betrieben, für dich gilt 80 km/h, unabhängig davon, ob im Fahrzeugschein PKW steht. Und das ist genau das gleiche in Grün. Ne?
Ja. Jungs, lasst uns an der roten
Schnur bleiben.
Wir gehen
zurück zum GKG, bitte.
Genau.
Ja.
Ich habe noch einen Punkt, einfach, dass man es mal gesagt hat. Also zum Beispiel die ganzen Verkehre mit dem Vereinigten Königreich waren ja jetzt lange Jahre ungeregelt aus Sicht des deutschen Gesetzgebers. Es gibt dieses Handelsabkommen Vereinigtes Königreich mit der EU. Und da ist halt, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge mit dir gemacht, Philipp, die Ahndungslücken. Also wenn ich meine Bußgelder nicht richtig auf eine Rechtsnorm beziehe, dann laufen sie sozusagen ins Leere. Also dieses offene Türchen ist jetzt auch geschlossen worden.
Ja. Die Abkühlphase ist auch endlich.
Wollte ich gerade sagen, die viertägige Abkühlphase ist jetzt ja auch bebußbar.
Ja.
Ja.
Genau. Also man hat im Endeffekt halt den Bußgeldkatalog in Anführungszeichen, das ist ja kein Bußgeldkatalog, sondern man hat die Regelungen zu den Ordnungswidrigkeiten, zu den vorwerfbaren Handlungen eben aufgefrischt auf den aktuellen Stand
Genau,
gebracht.
genau.
Und was natürlich auch so ein Thema ist, das uns immer wieder umgetrieben hat in der Vergangenheit und auch in Zukunft noch umtreiben wird, ist das Thema Kabotage.
Ja.
Da haben Philipp und ich im HR Kleinen schon unglaublich viel drüber diskutiert.
Ja.
Und das ist, war es das Verwaltungsgericht, Philipp? Oder
Ja, VG
ja,
Köln, genau.
Köln, genau.
Ja.
Ja, erzähl du mal dann.
2021,
Ja.
genau. Wir haben ja eigentlich keine EU-einheitliche Definition von einer Kabotagebeförderung, ne? Und wir hatten dann ein EuGH-Urteil auch, wo dann es darum geht, ob es mehrere Be- und Entladepunkte geben darf oder nicht. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es Dänemark war, glaube ich, die das
Ja,
anders
habe ich auch so in
auslegen,
Erinnerung.
ne?
Ja.
Und so weiter. Und das BALM hat eine eigene Auslegung immer gehabt. Und diese Auslegung, die das BALM hat, findet sich jetzt wieder im Paragraph 5 Absatz 2 des GÜKAGs, wo also die Kabotagebeförderung jetzt endlich mal, jedenfalls nach deutschem Recht, definiert wird. Das ändert sich immer noch damit nicht, wenn ich dann ins Ausland fahre, wie jetzt Dänemark, ja. Wäre das dann anders, weil dann habe ich ja da zum Beispiel, was in Deutschland gilt, mehrere Be- oder Entladepunkte. Das würde dann in Dänemark eben anders sein. Also letztlich ist es eine Rechtsklarheit für Deutschland. Das heißt, ich habe es im Gesetz und nicht mehr aus einem Einzelurteil. Oder der letztlich hat ja die Verwaltungspraxis des BALM die Grundlage ist des VG-Urteils, jetzt im Gesetz, weil die Auslegung ist quasi Dienstanweisung des BALM. So, und das ist eben diese Verwaltungspraxis, die
Genau.
das VG berücksichtigt hat. Und da haben wir jetzt Rechtsklarheit. Das ist also im Prinzip der Vorteil bei der
Ja.
Sache.
Wir machen mal ein Beispiel. Was ist jetzt eine Kabotagebeförderung in Deutschland? Stellt euch vor, ihr habt ein Zentrallager für PKWs. Ja, da stehen 1000 PKWs und jetzt kommt so ein Autotransporter und lädt da 6, 7 Autos drauf. Und eine Kabotagebeförderung wäre jetzt gegeben, wenn der diese Fahrzeuge an 3 verschiedenen Stellen ablädt, wenn aber das Unternehmen, das dahinter steckt, immer dasselbe ist. Also wir haben einen Autohausbetreiber, der hat 10 Standorte, die heißen alle nach außen hin gleich oder laufen unter der gleichen Gesellschaft, also Lieschen Müller GmbH und Co. KG, und die haben eben 3 oder 10 Standorte. Und jetzt kommt dieser ausländische Frachtführer, nimmt diese 6 Fahrzeuge und liefert an 3 verschiedene Standorte jeweils 2 Fahrzeuge. Ja, solange diese Gesellschaft dahinter ein Unternehmen ist, ein Autohaus mit vielen Standorten, ist es eine Kabotagebeförderung. Liefert der jetzt an 3 verschiedene Autohäuser, dann wären das 3 Kabotagebeförderungen. Ja, so mal als ein Beispiel Richtung Verlader zum Empfänger. Man kann es auch andersrum drehen, aber entscheidend ist immer, ich habe einen Auftraggeber und von dem aus liefere ich dann an einen Empfänger. Solange das das gleiche Unternehmen ist, der gleiche Empfänger, können es verschiedene Entladestellen sein. Wenn es verschiedene sind, dann wären es eben mehrere
Genau.
Kabotagebeförderungen.
Das kann zum Problem werden. Ich habe jetzt einen aktuellen Fall, wo ein osteuropäisches Transportunternehmen aus Bayern losfährt nach Österreich rein mit Ziel Österreich, aber hinter der Grenze nochmal hält, in Österreich bei einem Unternehmen nochmal Produkte weiter mit einlädt. Die mit dem Ziel natürlich auch in Österreich. So, jetzt habe ich das Problem, ich habe vorher nicht komplett entladen und damit habe ich eine illegale Kabotagebeförderung.
So sieht's aus.
Und jetzt gucke ich mal, was dabei rauskommt. Ja, ich habe natürlich auch mit der Rechtslage argumentiert, mit der unsicheren Rechtslage und so weiter. Wir gucken mal, was dabei rauskommt.
Da versuchen kann man's.
Das ist sogar ein Verfahren des BALM. Also sowohl ich habe einen österreichischen Fall, aber auch ein BALM-Verfahren, was hier den tschechischen Transportunternehmer hier bebußt. Ne? Die sind ja für Ausländer hier zuständig, was GÜKAG angeht. Und da bin ich jetzt in dem Bußgeldverfahren des BALM mit beauftragt. und gucke mal, was dann dabei rauskommt.
Ja, also wichtig ist nochmal zu wiederholen, was Philipp ja schon gesagt hat, jeder Mitgliedstaat in der EU hat im Zweifel einen abweichenden Kabotagebegriff. Also was ist eine einzelne Kabotagebeförderung? Das kann, also ich würde mal sagen, auf die 27 EU-Mitgliedstaaten haben wir mit Sicherheit 5, 6, 7 verschiedene Definitionen einer einzigen Kabotagebeförderung.
Ja, da frage ich mich doch wieder, warum macht man das? Es blickt wieder keiner durch, was wann zählt. Es
um uns Arbeit zu verschaffen.
Kann ja nur eine Buchse gehen.
Ist doch ganz einfach.
Ja, ja. Wir reden immer von
auch Geld verdienen,
und
Gleichheit. Das muss man nicht vergessen. Ne?
Ja, sage ich ja auch immer. Also umso bekloppter es ist, umso mehr Arbeit haben wir ja
Harmonisierung.
Aber wenn man den Menschenverstand einschaltet, dann muss man das
da
Ganze
darf
eigentlich
man nicht.
Machen.
Das darf nein, man das nicht. Darfst du nicht machen. Ja. Das habe ich aber in der Behörde auch schon mal gesagt, als man versucht hatte, möglichst wenig Widersprüche zu bekommen, was ja an sich gut ist für die Unternehmer. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, dann könnt ihr euer eigenes Referat abschaffen. Ne? Hm. Also da muss man immer gucken, ne? Man darf sich nicht selber abschaffen, ne?
Nee, das macht die KI.
Ja, und das Problem ist doch in der Praxis, wer erzählt mir das denn? Also wenn ich damit zu tun habe, wo kriege ich denn diese Informationen weg? Weil wir haben jetzt ja vor kurzem, ich glaube letzte Woche ist es gewesen, eine, ich will jetzt nicht sagen von welcher Behörde, also ein Kollege von uns hat bei der Behörde was angefragt, und die haben jetzt gesagt, so, jetzt ist Schluss. Wir haben also gar keinen Bock mehr, zukünftig auf ihre Fragen zu antworten. Das heißt also, wenn etwas unklar ist, du keinen speziellen Fall hast, einfach nur, weil du willst etwas wissen, was vielleicht Auslegungs...
Präventiv sozusagen.
Ja, präventiv, genau.
Ja, ja, ja.
So, bekommst, die sagen dir einfach, ja, wir haben keinen Bock, ich übertreibe das jetzt mal, wir haben keine Lust mehr und keine Zeit, ihre Fragen zu beantworten.
Ja. Das macht Freude.
Kann passieren. Oft ist es auch ein Grenzbereich, hatte ich selber, als ich noch im Balm war, dass man als Behörde aufpassen muss, dass man keine unzulässige Rechtsberatung macht, weil oft sind Fragen, die dann halt eine einfache Frage dann übersteigen. Ne? Das habe ich jetzt auch bei Webinaren jetzt ganz deutlich jetzt beim letzten Mal gehabt, dass also Nachfragen zum Webinar dann plötzlich ausarten in umfangreiche Rechtsfragen zu allen möglichen anderen Dingen, wo ich dann sagen muss, Freunde, das geht so nicht. Ne?
Ja, irgendwo muss eine Grenze sein, das ist klar.
Das erfordert eine Rechtsprüfung. Manche schreiben sogar auch rein, wir hätten gerne eine förmliche rechtliche Prüfung unserer gestellten Fragen. Und da denke ich
das
immer,
kennen wir, glaube ich, alle, diese Formulierungen.
Also,
da greift man dann immer zum Hörer
mutig.
Und ruft dann an und erklärt den Leuten das dann auf der Tonschiene, dass das so nicht funktioniert.
Genau. Okay, was haben wir noch? Die Eckpunkte, ich weiß nicht, haben wir es angesprochen? Zentralisierung des Risikoeinstufungssystems beim
Warte mal.
Ist ja auch noch so ein Punkt, der da mit reinfließt.
Das ist ja unser Überleiter.
Das ist ja unser heutiges Thema eigentlich, genau.
Genau, Überleitung.
Noch ein kleiner Hinweis, weil da hatte ich mich auch im vergangenen Jahr mal damit beschäftigt, auch Philipp eingeschaltet. Also Drittstaatler, Serben, Türkei, Aserbaidschan, was weiß ich.
Serbien hatten wir, glaube ich, ja.
Ja, aus allen möglichen Ländern. Und da gibt es die Problematik, dass in diesen Abkommen, die mit diesen Ländern bestehen, da gibt es bilaterale Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und diesen Staaten, die einerseits die güterkraftverkehrsrechtlichen Fragestellungen da umfassen. Und dann gibt es eben noch das ZEMT-Abkommen, das eben auch Beförderungen mit Drittstaaten reguliert. Und ohne da jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, man hatte in der obersten Verwaltung des Bundes und der Länder die Herausforderung gesehen, dass nicht alle Abkommen in dem Bereich vollkommen eindeutig sind. Und deshalb hat man sich schwer getan, klar zum Ausdruck zu bringen, dass Drittstaatler in Deutschland keine Kabotage betreiben dürfen. Und das ist jetzt ein Punkt, wo wir durch die Novelle des GÜKAG einen Schritt weiter sind, weil jetzt ist es klar strukturiert, dass ich eine Rechtsgrundlage brauche, um Kabotage durchführen zu dürfen.
Zu können, genau.
Und für die Drittstaatler hat das Bundesverkehrsministerium jetzt eine Ermächtigung, zu beschließen, dass die Kabotage betreiben dürfen. Aber da sind wir uns, denke ich, hier zumindest wir drei einig, dass das nicht passieren wird, dass das Bundesverkehrsministerium Drittstaatlern die Kabotage erlaubt. Und somit im Umkehrschluss haben wir jetzt also ein Kabotageverbot für Drittstaatler.
Verbot, richtig, richtig. Ja? Das wird ja kaum vermittelbar sein sonst. Mhm. Ne?
Ja. Und das muss eben auch allen, die jetzt zuhören, klar sein, dieses Verbot ist mehr oder weniger unabhängig von der zulässigen Höchstmasse. Also auf jeden Fall
so ist
alle
das.
Fahrzeuge über 2,5 Tonnen zulässige Höchstmasse sind expressis verbis verboten. Also für die besteht letztlich dann ein Verbot. Wenn jetzt einer mit einem 2-Tonner Kabotage betreibt, dann fangen wir wahrscheinlich wieder an zu diskutieren, aber soll es sein.
Ja.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Ja, gut. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sowas erlaubt werden würde, wenn die Gesetzesgebungsvorhaben dann laufen ja immer über die Verbändeanhörungen und ich glaube nicht, dass in der jetzigen Lage irgendein deutscher Verkehrsverband da grünes Licht geben würde. Ganz im Gegenteil, es würde eher einen Aufschrei geben.
Die Spediteure hätten sicherlich keinen Schmerz damit, die profitieren davon, aber die Frachtführer, die haben natürlich gar keinen Bock, dass sowas kommt. Und wenn wir den EU-Unternehmer einer fixen Regulatorik unterwerfen, dann können wir ja nicht beim Drittstaatler sagen, ja komm, mach doch was
du willst. Das geht
also
nicht.
Das wäre politisch nicht tragfähig.
Nicht durchsetzbar, genau.
Okay. So, jetzt darfst du anfangen mit deinem Risikoeinstufung.
Ja, das ist
gut,
spannend.
Nochmal, wie gesagt, man hat dann über die Eckpunkte, über die Novellierung eben auch die Zentralisierung des Risikoeinstufungssystems beim BAIM geregelt. Und Risikoeinstufungssystem würde mich mal interessieren, Philipp, inwieweit hast du damit zu tun? Also mandantentechnisch, also wie häufig hast du mit diesem Thema zu tun? Weil eigentlich gar nicht.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das ist bei mir auch der Fall, erstaunlicherweise, schon seit jetzt fast 5 Jahren. Ich hatte einen einzigen Fall, wo in der Akte, im Rahmen der Akteneinsicht, dann ein Auszug über dieses Risikoeinstufungssystem beziehungsweise die konkrete Einstufung des Unternehmens drin war. Ansonsten taucht das nie auf. Das ist wie irgendwo im Keller, keine Ahnung. Natürlich verwende ich entsprechendes Material intern bei der Verteidigung von Mandanten, dessen Unternehmer natürlich unauffällig sind in der Argumentation der Verteidigung, aber es taucht nirgendwo auf. Und manchmal gibt es die ein oder andere Blume, die dann so sprießt und da gibt es dann auch mal das ein oder andere Gespräch mit der Sachbearbeitung von Behörden. Und wenn dann so eine Bußgeldentscheidung da ist und man dann mit der durchaus kompetenten und freundlichen Sachbearbeitung spricht über Gewerbezentralregister und Risikoeinstufungssystem, kriegt man teilweise auch eine Antwort so nach dem Motto, ja, also alles, was nicht über 500 Euro ist, das leite ich sowieso nicht weiter. Das ist interessant. Das heißt ja auch, dass ja unterschiedliche Referate damit betraut sind, ja, wie das dann organisatorisch ist in den einzelnen Behörden, weiß ich natürlich nicht, aber das sind so Dinge, die speichere ich dann ab. Das ist also auch anders als dann, was zum Gewerbezentralregister geht. Und in der Summe habe ich da nie irgendetwas davon gehört. Das heißt, ich kann davon ausgehen, wenn das auch nicht in der Ermittlungsakte ist, im Bußgeldverfahren, dass das eigentlich stiefmütterlich irgendwo verstaubt. Ne? Mhm. Also
genau die Erfahrung habe ich auch, aber es ist natürlich so, bei Schulungen oder bei Beratungen von Unternehmen darf man es nicht vergessen. Ne?
Nee. Und das ist ganz wichtig bei Bußgeldverfahren, weil ich immer sage, wir müssen gucken, auch wenn ein Bußgeld, wir sagen, ha, das kostet 800 Euro, 1000 Euro und die Anwaltskosten kosten genauso viel, sage ich ja, das mag zwar sein, aber grundsätzlich muss ich ja von einem formal richtigen Verfahren ausgehen. Das heißt, alles über 200 Euro wandert ins Gewerbezentralregister und da sammelt sich dann da. Und dann kann das zu Problemen führen. Und dann wandert das auch ins Risikoeinstufungssystem. Ob das jetzt bedient wird oder nicht, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass in Zukunft das bedient werden wird. Das hat ja einen Grund, warum das jetzt zentralisiert beim BALM ist. Das machen die ja nicht einfach aus Langeweile. Und dann wird das zu Problemen führen. Und deswegen muss man in Bußgeldverfahren auch immer mal gucken, ob es nicht andere Wege gibt, vielleicht an einem Bußgeld dann vorbeizukommen. Ne?
Gut. Bevor wir jetzt noch einen Schritt in die weitere Richtung, gleiche Richtung gehen, gehen wir nochmal einen zurück, weil wir müssen erstmal noch kurz den Zuhörern erklären, was ist eigentlich das Risikoeinstufungssystem. Und ganz zentraler Punkt ist, betroffen von diesem System sind nur Unternehmen, die mit einer Genehmigung Personen oder Güter befördern. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Vorhin sind wir ja schon auf das Thema Werkverkehr gekommen, also ich befördere für eigene Zwecke Güter von A nach B, diese Unternehmen sind da außen vor, sondern es geht um die, die erlaubnispflichtige Beförderungen betreiben. Das ist der erste Punkt. Und man hat eben schon im Jahr 2006 mit der Richtlinie 2006/22, das ist die sogenannte Kontrollrichtlinie, so ein Risikoeinstufungssystem eingeführt. Also nicht, dass jetzt wieder irgendjemand auf die Idee kommt, da gibt's was Neues ab 2026 oder so ein Wahnsinn, sondern es ist ein ganz, ganz altes Thema, 20 Jahre alt, und es wurde eben über die letzten Jahre weiterentwickelt. Und das eigentliche Ziel ist es, sozusagen die Schwarzen von den Weißen beziehungsweise grauen Schafen zu separieren. Also wer sich schwer damit tut, die Rechtsvorschriften einzuhalten, der soll, ja, ich sag's mal ganz einfach, aus dem Markt ausscheiden. Da wird man nachher noch kurz drüber sprechen, dass das ein schwieriger Ansatz ist, das zu erreichen.
Wollte ich ja sagen.
Das wollte ich jetzt einfach mal, dass wir kurz mal einen Einstieg finden in das Thema. Und um den Punkt noch gleich, Sascha, du darfst gleich weitermachen. Der Angriffspunkt ist die sogenannte persönliche Zuverlässigkeit. Wer schon mal so ein sogenanntes Marktzugangsverfahren durchlaufen hat, also wer so eine Erlaubnis beantragt hat, der weiß, dass er diverse Nachweise vorlegen muss, diverse Dokumente. Und ein Themenkomplex ist als weicher Faktor ein bisschen die persönliche Zuverlässigkeit. Und da kommt dann das Thema rein, was Philipp schon angesprochen hat, Gewerbezentralregister. Also was ist in der staatlichen Ordnung zu meiner Person an Verfehlungen hinterlegt, um es mal etwas untechnisch auszudrücken. Und wenn da eben man zu viel auf dem Kerbholz hat, also wenn da zu viele Verstöße, rechtskräftig gewordene Verstöße, das ist auch wichtig, hinterlegt sind, dann wird die persönliche Zuverlässigkeit im Zweifel angezweifelt. Ja. So, jetzt habe ich, glaube ich, den Bogen mal gesponnen, was die Historie anbelangt. Und jetzt können wir ja noch ein bisschen.
Genau, wollte ich also auch erzählen, dass es da um die persönliche Zuverlässigkeit geht, weil wenn jemand einen Antrag auf eine Lizenz stellt, muss er ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Finanzielle Leistungsfähigkeit, fachliche Eignung und dann eben auch die Zuverlässigkeit. Und jetzt muss man noch vielleicht hinzufügen, diese Zuverlässigkeit oder diese Genehmigung. Ich kann natürlich sagen, das ist der Verkehrsunternehmer selbst, der die Lizenz hat. Es kann natürlich auch sein, wir haben ja den externen Verkehrsleiter, den ich dann als Ansprechpartner habe, dass das quasi dann, der muss ja auch alles nachgewiesen haben und dann ist das eben ein Ansprechpartner.
Ja. Viele haben das Thema in der Vergangenheit auch schon mal unter der Begrifflichkeit Todsündenliste gehört. Ja. Also man hat es mit dem, wir hatten jetzt ja das Mobility Package und davor 2006, 2007, 2008, dann veröffentlicht 2009, gab es das sogenannte Road Package. Ja. Da hat man diese Marktzugangsregeln neu geschaffen und da hat man zum Beispiel auch in der Verordnung 1071, 2009 einen Anhang 4 geschaffen, wo man mal so den Worst Case an die Wand gemalt hat. Also was sind die schwersten Verstöße, die Todsünden, die im Endeffekt, ja, das ist jetzt hart ausgedrückt, aber Das war so die Grundidee, wer diese Verstöße realisiert, büßt sozusagen direkt. Ja? Also das ist in unserer rechtsstaatlichen Ordnung so nicht umzusetzen, aber so war praktisch die Kommunikation dahinter. Der diese Verstöße realisiert, der hat sozusagen direkt seine persönliche Zuverlässigkeit eingebüßt. Ja? Und genau. Jetzt hat man das Thema eben immer noch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Da ist ein ganz großer Meilenstein im Jahr 2016 passiert. Da hat man die EU-Verordnung 2016/403
genau.
geboren.
Genau. Und damit haben wir eine Liste von Kategorien und von Arten und verschiedene Schweregrade. Das heißt also, wir haben verschiedene Themenbereiche. Und zu diesen Themenbereichen, wie zum Beispiel Fahrpersonalrecht, Fahrtenschreiber, Arbeitszeitvorschriften und. Gibt es eben entsprechende Verstöße, die aufgelistet sind, wo es aber nicht um ein Bußgeld geht, sondern da wird einfach gesagt, okay, wir nehmen diese einzelnen Verstöße und wir packen sie in unterschiedliche Schweregrade hinein.
Mhm.
So, und diese Schweregrade, das wäre dann der MSI-Verstoß, Most Serious Infringements, das wäre dann der schwerste Verstoß. FSI ist Very Serious Infringements, der sehr schwerwiegende Verstoß oder die sehr schwerwiegenden Verstöße. Was haben wir noch? Wir haben den SI, Serious Infringements, der schwerwiegende Verstoß. Und dann haben wir ja neu den MI, Minor Infringements. Das sind dann die weniger schwerwiegenden Verstöße. Also nochmal, das hat ja im Grunde nichts mit Bußgeldern zu tun, sondern das wäre ja nachher, dass man sagt, okay, ich nehme diese Verstöße und wir gucken mal, wo wir am Ende rauskommen in unserem Ampelsystem.
Kurzen Praxisbezug herstellen. Viele, die Lenk- und Ruhezeitendaten auswerten, kennen das abhängig von der Software, die da dafür eingesetzt wird. Aber die meisten Softwarehersteller haben das mittlerweile integriert. Wenn ihr da diese Verstoßauswertung macht, habt ihr dann die einzelnen Verstöße aufgeführt. Und dann ist im Regelfall genau diese Nomenklatur, die Sascha gerade aufgezählt hat mit MSI, VSI, SI und so weiter, findet ihr dann dort auf diesen Ausdrucken oder PDFs auch wieder.
Ja.
Also insoweit, das zentrale Punkt ist halt, deshalb habe ich das auch vorhin gesagt, es geht um rechtskräftig festgestellte Verstöße.
Ja.
Also bloß weil jetzt ich eine Verstoßauswertung habe, wo 26 VSIs und 2 MSIs drauf sind, heißt das nicht, dass morgen die Behörde bei mir auf dem Hof fährt mit 2 Mannschaftswägen und hier eine Durchsuchung macht, sondern wenn jetzt da eine Betriebskontrolle käme und wenn, bla 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 bla, und wenn dann
wäre es möglich.
Philipp nicht gelingt, euren Arsch zu retten,
genau.
Dann wäre es eben so, dass die verschiedenen Verstöße hier einfließen. Und das vielleicht auch noch ganz kurz, bevor ihr dann wieder dürft. Mir ist es aufgefallen, Philipp, bei unserem letzten gemeinsamen Fall, da wurde das von der Behörde nicht bei allen Verstößen, sondern insbesondere bei dem Thema Fahren ohne Fahrerkarte,
das ist
per se schon mal mit die höchste Kategorie ist. Also da ist es mir zuletzt aufgefallen, weil da hat die beteiligte Behörde das auch in Prosa ausgeführt, dass diese Verstöße Eingang finden würden als sehr schwere und schwerste Verstöße in das Risikoeinstufungssystem. Ja, ich meine, das ist erstmal das, was sie an die Wand malen, wo auch ein bisschen Eindruck schinden soll. Und dann, da kommen wir jetzt ja dann gleich dazu noch, was heißt es dann in der Praxis?
Da haben wir ja auch eventuell gerade einen Fall, da ist ja noch, steht ja noch ganz am Anfang,
wo
ich ja gesagt habe, Mensch, aus der Vergangenheit heraus könnte das und das passieren. Mhm. Wir wissen es natürlich nicht, aber meine Befürchtung geht so ein bisschen in die Richtung, weil das in dem Unternehmen eben sehr häufig war, fahren ohne Karte, die Fahrer haben es gar nicht verstanden.
Ja, da müssen wir dann immer gucken. Manchmal gibt es ja Gründe, warum man ohne Fahrerkarte fahren kann. Da muss man dann akribisch dann alles auseinanderfummeln.
Ja, aber das geht ja. Also wir wollen jetzt nicht über diesen Fall im Detail sprechen.
Generell.
Aber es geht natürlich da um einen großen Teil und das ist ja auch schon jahrelang. Ja. Und ich war ja schon mit dem ehemaligen Geschäftsinhaber beim Gericht als Gutachter da war ja genau dieselbe Situation. Ich hoffe mal nicht, dass das darauf hinausläuft, aber gut, wir werden sehen.
Ja, da kommen wir dann auf jeden Fall ins Arbeitsrecht, weil dann natürlich die Kündigungen als schärfstes Schwert ausgesprochen werden müssen. ja, um sich selbst oder dann eben das Unternehmen zu retten.
Ja,
genau. Ja, wir müssen dann die verantwortlichen Personen, Verkehrsleiter, wer auch immer, ja, aufgrund von Aufgabendelegationen, muss man dann abmahnen, beziehungsweise dann muss man kündigen. Vor allen Dingen, wenn das nicht das erste Mal ist und man wieder in die Fänge der Behörde kommt, dann ist es auch dann hinterher mit der Fahrlässigkeit schwierig zu argumentieren, weil
ja, man kann es irgendwann nicht mehr erklären.
Das, das geht nicht. Ne?
Ja.
Und was auch noch ein Punkt ist, den ich gerne ansprechen möchte bei dem bei dieser Todsündenliste, wobei ich das natürlich an sich für problematisch finde, dass man hier nur ja lizenzpflichtige Unternehmen hier untersucht, weil wenn man sich diese Liste mal anguckt, viele glauben das auch immer nicht. Also Überladungen in Deutschland sind ja an der Tagesordnung. Ja, und Verstöße gegen Gewichte und Abmessungen sind Teil dieses Systems. Und bei Überladungen über 20% habe ich auch schon ein MSI.
Ja.
Ja, wir haben auch entsprechende OLG-Rechtsprechungen zu den Überladungen. Wir haben hier die Fahrzeuge Klasse N3, N2, auch hier mit 25%. Also gerade das Thema Straßenverkehrsrecht ist Gegenstand davon. Dann die technische Überwachung ist Gegenstand. Das ganze Thema Arbeitszeitrichtlinien. Und da denke ich auch an Werkverkehrsunternehmen. Werkverkehrsunternehmen fahren auch viel.
Ja.
Ja, wir haben eine unfassbare Menge in Deutschland an Werkverkehrsunternehmen, die eigentlich ja dann unrechtmäßig bevorzugt werden gegenüber den anderen. Denn auch die machen Überladungen, auch die fahren oder haben eine Lenkzeitüberschreitung. Die haben auch vor allen Dingen dieses Zusammenspiel zwischen Lenkzeiten und Arbeitszeiten, habe ich auch ganz oft.
Jo.
Ja, sodass ich dann eben Verstöße gegen die Arbeitszeitrichtlinie habe und gegen die höchstzulässigen Arbeitszeiten.
Ja,
dann Gefahrgutvorschriften, ja. Ich habe ganz viele Dinge, die da mit reinkommen. Der darf man nicht vergessen.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir das hier klarstellen. Also das ist so ein bisschen wie beim Banküberfall. Ja, wenn ich den Fluchtwagen fahre, verliere ich meinen Führerschein, weil ich eine Bank ausgeraubt habe. Und
ja,
hier ist auch so, also alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, was halt an Rechtsvorschriften rund um diesen Einsatz von LKWs besteht.
Ja.
Philipp und Sascha haben gerade schon einige Punkte angesprochen. Ich ergänze es noch, auch zum Beispiel ein Entsenderecht oder Verstöße gegen Kabotage.
Richtig, richtig.
Du hast Kabotage, zuletzt noch Gefahrgutrecht angesprochen, Philipp, oder auch Tierschutztransportverordnung, ja, wenn wir Wirbeltiere durch die Gegend fahren. Also in letztlich allen Rechtsvorschriften, die die EU uns um dieses Thema Nutzfahrzeug allgemein mal gegeben hat, aber auch im nationalen Recht. Also auch wenn ihr, das war nämlich ein Fall, den ich bei der IHK hatte, da ging es um Steuerhinterziehung, da ging es um nicht abgeführte Sozialversicherungsabgaben, in Kombination natürlich noch mit anderen Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten und so weiter.
Ja.
Und das war auch der einzige Fall, den ich hatte in der Vergangenheit mal gesehen, wo die Behörde über das Risikoeinstufungssystem argumentiert hat.
Ja.
Aber das muss klar sein, es geht darüber hinaus. Wenn Arbeitgeber Schindluder treibt, steuerrechtlich Insolvenzverschleppung betreibt, das sind alles Themen, die in dieses System einfließen können. Ob sie es dann am Ende des Tages tun, das wird man sehen. Das hängt dann stark vom Einzelfall ab. Aber es ist ein riesen Blumenstrauß an Rechtsgebieten, die hier einfließen.
Ja,
genau. Und wir müssen ganz klar den Leuten, also auch dem Fahrpersonal und den Unternehmen, vermitteln, dass wir es berücksichtigen müssen, ob es umgesetzt wird oder nicht. Also wir müssen es berücksichtigen, wir müssen den Leuten, dem Fahrpersonal das erklären, wenn du hier einen Verstoß hast, dann wird der unter Umständen in dieses Risikoeinstufungsverfahren oder System mit eingeführt und das kann dies und jenes zur Folge haben.
Genau.
Weil wir müssen ja die Leute dahin bekommen, wir müssen sie denen ja verständlich machen, dass es nicht nur um Lenk- und Ruhezeiten geht, es geht, dieser Themenbereich ist so groß und hat so viel Möglichkeiten am Ende, einem Unternehmen die Lizenz zu entziehen.
Ja,
mein Satz ist immer, Verstoßvermeidung ist ein gesamtunternehmerisches Ziel. Da kann ich nicht nur Richtung Fahrer gucken oder Richtung hier oder Richtung da, sondern es müssen alle an einem Strang ziehen, dass wir sauber arbeiten, weil früher oder später. Und das wird ja jetzt, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber da kommen nachher ein paar ganz eklige Sätze aus BKG neu jetzt raus, die auch das GÜKG oder der deutsche Gesetzgeber nicht erfunden hat, sondern die ihm letztlich aus EU-Recht vorgegeben werden. Aber wir müssen als Frachtführer, wir müssen als Omnibusunternehmer das einfach auf dem Schirm haben, dass wir, also die Zeiten, wo wir wirklich fünfe gerade sein lassen können, sind nicht nur vorbei, sondern sie sind auch, ja, sie kommen nicht wieder. Und wenn wir es machen, dann müssen wir sehr, sehr gut begründen können, wieso wir das im Einzelfall getan haben. Gerade die Punkte, die ihr vorhin angesprochen hattet, ja, 624 mal keine Landeingabe, 312 mal in 3 Monaten keine dokumentierte Abfahrtskontrolle und so weiter. Ich kriege das nicht mehr argumentiert gegenüber der Behörde, wieso mir das nicht aufgefallen ist.
Ja,
so
kann man nur so sagen. Und ich sage mal, bei Verstößen, die im Ausland festgestellt werden, gibt es noch viel weniger Spielraum.
Mhm.
Da ist nicht mit Ermessen und mit ja, da argumentiere ich, da gehen wir vor Gericht und der Richter sagt dann, ja, können wir es einstellen oder so. Nein, da wird eine Sicherheitsleistung fällig, die Weiterfahrt wird untersagt.
Hm?
Denkt dran, die Kontrollmethoden werden immer transparenter.
Ja.
Der Zugriff aufs ERU, ja, auf die ganzen Verfahren, auch mit der DSRC-Technik. Die Kontrollbehörden haben Zugriff auf die Register. Das ist der gläserne Fahrer, sage ich mal. Ja.
Ah, sag das nicht, denn weil ich versuche die Fahrer in den Schulungen immer davon zu überzeugen, dass das nicht so ist, damit die an der Stange bleiben.
Noch
weil
nicht.
Weil die kommen ja mit diesem Begriff gläserne Fahrer. Ich sage
ja,
nein,
das ist
so nicht.
Ja, Ziel der ganzen EU-Gesetzgebung, dass ich von Vilnius bis Portugal mich nicht schnell hinter die Grenze schieben kann. Das Einzige, was die Leute machen können, was Ausländer ja machen, die suchen sich in Deutschland ein Ballenfahrzeug oder Polizei, um sagen, hallo, kannst du mich bitte kontrollieren? Ich habe Verstöße, damit wir einen Strafklageverbrauch haben und damit der beruhigt dann weiterfahren kann ins Ausland, damit es dann nicht mehr schlimm wird.
Ja.
Aber
diesen Punkt gibt es ja schon seit Einführung des digitalen Fahrenschreibers.
Ja, die Fälle.
Das hat man sehr schnell erkannt, dass das eine Lösung ist.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es praktisch noch nicht umgesetzt wird, ja, aber irgendwann wird das kommen und einfach, man muss dran arbeiten, dass das überwacht wird und das ist letztlich auch kein Hexenwerk.
Genau. Angesichts der Zeit auch ist mir einfach wichtig, dass wir noch mal ein paar fixe Punkte hier abhandeln. Also, wir verlinken euch die 216403, diese Verordnung,
ganz
rein.
Richtig.
Da könnt ihr euch also die Liste des Schreckens mal anschauen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind. Das geht ewig weiter. Da
viel,
seht ihr dann,
viel.
Welche Rechtsgebiete alle betroffen sind und in welches haarkleine Niveau das runtergebrochen wird. Also zentraler Punkt ist jetzt eben durch das Mobilitätspaket, also wie wir eingestiegen sind in die heutige Folge, wurden Konkretisierungen nochmal hier vorgenommen. Es gibt jetzt eine gemeinsame Formel zur Berechnung des Risikoscores. Das ist die Verordnung, Durchführungsverordnung 222-695. Die hat noch eine Schwester, die 694. Also die verlinken wir euch alle da unten rein.
Ja.
Da werdet ihr Bauklötzchen staunen, wenn ihr diese Formel seht, nach der das Risiko berechnet wird. Also für mich als mathematischen Vollhonk ist es sowieso völlig unerklärlich, wie da am Ende ein Wert rauskommt. Aber ihr könnt es euch ein bisschen so vorstellen wie in Flensburg, ja, wenn es dort Punkte gibt. Dann gibt es Vergehen bei uns im Straßenverkehr, da kriege ich keinen. Und dann gibt es vielleicht, da kriege ich ein oder zwei. Oder wenn ich es richtig übertreibe, kriege ich vielleicht auch mal 3 oder 4 oder 5. Und so ähnlich ist es hier auch. Also was Sascha vorhin sagte mit den MI, SI, VSI und so weiter, da sind Punkte dahinter. Und so ein geringfügiger Verstoß gibt einen Punkt.
Mhm.
Ja, das ist also nicht der Rede wert. Aber dann geht es schon los, ein schwerer Verstoß, und da muss ich ja nicht viel machen für einen schweren Verstoß.
Nee.
Das sind schon 10 Punkte. Und viele, die diese Auswertungen machen, die kennen das. Selbst so eine Eingabe Land vergessen oder irgendwas anderes nicht gedrückt, ja, am Fahrtenschreiber, falsche Tätigkeit eingestellt, also keine Bedienung, wenn notwendig und so weiter, wie diese Begrifflichkeiten da immer sind, da bin ich schon bei einem sehr schweren Verstoß und der gibt 30 Punkte.
Ja.
Und die Königin der Verstöße, also die schwersten, die Todsünden, da sind wir schon bei 90 Punkten.
Ein wichtiger Zusatz vielleicht, es geht hierbei nicht darum, wer die meisten Punkte erreicht.
Nein,
das
wäre hier, hier sollte man sich unten an der Fahnenstange
muss man aufpassen, genau.
Ja.
Es gibt übrigens noch vielleicht. Oder hast du noch?
Ja, bitte, bitte. Machst du weiter.
Noch was Positives. Noch was Positives zum Ende. Und zwar, es gibt noch eine weiter bestehende Ahndungslücke seit Mobilitätspaket, nämlich Verstöße gegen die Verordnung 165 aus 2014, die im Ausland begangen wurden und abgeschlossen sind, können im Inland immer noch nicht geahndet werden. Denn das Fahrpersonalgesetz ist immer noch nicht angepasst.
Ja.
Dieses Extraterritorialitätsprinzip gilt weiterhin nur für die 561er-Verstöße, nicht für die 165er. Das Mobilitätspaket sieht das ja vor in der Verordnung, dass das gemacht wird, dass auch die 165er-Verstöße geahndet werden. Aber das bedarf wie immer einer Umsetzung im nationalen Recht, also im Fahrpersonalgesetz. Und das ist ja, wie gesagt, noch nicht geboren nach fast 6 Jahren Mobilitätspaket.
Ja.
Ja, das ist ja, das ist ja.
Genau, also wir Bitte wehrt euch da.
Nee, das machen die Behörden nicht. Ich sehe das immer wieder. Die ahnen das. Ihr müsst euch wehren.
Ja.
Ich fechte das gerne mal durch bis oben hin. Ja,
ja, das haben wir ja schon x-mal
das
besprochen.
Das muss man wirklich.
Man muss prüfen. Ist das tragfähig, was sie da vorlaufen?
Ja.
Genau. Also,
ja, vielleicht sollten wir das, was du jetzt gesagt hast, nochmal ergänzen, weil dann geht es ja weiter. Nachdem ich also im Grunde dieses Risikoprofil berechnet habe, wird ja das Unternehmen in dieses Risikoband oder in drei, es gibt in eines von drei Risikobändern eingestuft. Dann haben wir ja quasi dieses Ampelsystem. Das heißt, auch da ist es den nach den Punkten, 0 bis 100 Punkte, wird das Unternehmen mit einem niedrigen Risiko eingestuft. Also das erhält dann ein grünes Band. Weiter geht es dann 102 bis 200 Punkte. Da haben wir dann das mittlere Risiko, wäre das orangefarbene Band. Und dann kommen wir schon mehr als 200 Punkte, da gibt es das rote Band.
Ja.
Es gibt noch ein viertes Band, das wäre das graue Band. Das ist dann für die Unternehmen, die bisher noch keine Kontrolle hatten.
Ja, erleben mussten.
Ja, genau.
Genau. Also es gibt einen Graubereich, wo wir einfach nichts wissen drüber. Und ansonsten haben wir dieses letztlich Ampelsystem, wie du es gerade beschrieben hast, Philipp. Sascha?
Götz, Sascha.
Ja, wir können uns nennen. Es ist doch egal.
Ja.
Trick und
wir sind doch vielleicht
Tick-Tack.
Drei Stooges oder wer auch immer. Das ist doch egal.
Ja. Genau, und entscheidend ist halt, und da können wir dann ja auch mal überschwenken auf die Neuerung jetzt aus dem GÜKG. Also, ich mache das auch in meinen Schulungen immer gern, dass ich darstelle, wir haben die Begrifflichkeiten, hat Philipp schon mal eingeführt, DSRC, RU, ja. Also DSRC sind die Daten, die euer Fahrtenschreiber in den Äther schickt. Einmal pro Minute wird da ein neuer Datensatz erzeugt und der wird dann sekündlich, sage ich mal, rausgefeuert. Und da ist euer Kennzeichen drin, euer Kfz-Kennzeichen. Und was jetzt kommen wird bei vielen, bei allen Unternehmen in Deutschland, ist, dass sie demnächst Post erhalten von ihrer Erlaubnisbehörde. Und dann dürfen die die Kennzeichen ihrer Fahrzeuge an die Erlaubnisbehörde melden. Und diese Kennzeichen werden dann hinterlegt in dieser Verkehrsunternehmensdatei, die Philipp vorhin schon mal mit der Begrifflichkeit ERU, also Emil, Richard, Richard, Udo, European Register of Road Transport Undertakings. Bezeichnet hat. So, und also ich zeichne das Bild kurz fertig. Ihr fahrt und dann steht da am Straßenrand ein Polizist, sag ich mal, oder der fährt neben euch her oder steht auf einer Brücke und dann ruft er euren Datensatz ab und dann hat er euer Kennzeichen, dann ruft er über euer Kennzeichen die Aero-Datenbank ab und dann hat er euren Risikoscore.
So ist es.
Und dann, wenn ihr jetzt in das neue GÜKG reinschaut, in Paragraph 16a, dann lest ihr hier einen Satz, der kommt ganz unschuldig daher, aber der hat schon einen Faustdick hinter den Ohren. Da steht nämlich, Häufigkeit und Intensität von Verkehrs-, Grenz- und Betriebskontrollen sind abhängig von der allgemeinen Risikoeinstufung eines Unternehmens.
So ist das.
Das heißt, je weiter ihr oben seid an dieser Fahnenstange, ja, je mehr Punkte ihr habt, umso häufiger werdet ihr kontrolliert. Und umso fester werden die Daumenschrauben dann letztlich auch angezogen.
So, und dann guckt der Franzose nach bei der Kontrolle Richtung Spanien. Dann bist du endlich in Spanien. Da macht der Spanier das auch nochmal, zieht euch auch nochmal extra raus, durchleuchtet euch komplett. Und zum Schluss in Portugal angekommen, machen die das auch noch. So, da geht ein Haufen Zeit flöten für die Kontrollen. Ja, und ja, ich meine, oft ist es so, wenn man wirklich sucht, findet man auch irgendwas. Ne?
Natürlich. Man kann sich ja kaum an alles halten. Also
ja, ist
alles,
schwierig,
alles hundertprozentig hinzukriegen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, ich bin gespannt, wie viele Fahrer aufhören nach dieser Podcast-Folge.
Nein,
hier geht es ja um den Unternehmer erstmal.
Ja, aber der Unterfahrer glaubt immer, das betrifft ihn ja auch alles. Da sind wir dann wieder beim gläsernen Fahren.
Ja.
Das, wie gesagt,
muss schon, letztlich ist das Problem schon auch die schwarzen Schafe. Und ich habe immer die Unternehmer oder dann die Fahrer, die ich vertrete, das muss ich dann immer nacheinander machen, weil gleichzeitig geht das nicht wegen Interessenkollision, dass vielleicht 5 Fahrer das Problem sind von 80. Und ich sage auch immer, da müssen die Fahrer mal untereinander regeln und denen mal sagen, hier zu den Kollegen, hier hör mal zu, Ede, wenn du weiter hier Scheiße baust, dann du riskierst deinen Arbeitsplatz und du schadest unserem Chef. Ne?
Das Verständnis muss doch dann erstmal dafür da sein.
Das muss da sein. Ja, und ich habe oft die Dinge, du kennst das, Götz, auch von deinen Schulungen bei gewissen Mandanten, die wir hatten, die haben einfach so viele Sprachprobleme, die verstehen das einfach nicht. Du kannst das auch einem Baum erklären.
Das kommt
ja
noch hinzu.
Die gucken dich an, sind freundlich, aber das kommt nicht an. Ne? Das ist ein großes Problem.
Das Sprachproblem kommt ja noch hinzu, aber wir brauchen gar nicht in die Fremdsprachen hineingehen. Also auch, ich sag mal, das Ding ist so komplex, was ich schon sagte. Also in einer Schulung nach 2 Stunden siehst du bei den Fahrern die Leere in den Augen, weil sie liegt, es gibt mehrere Gründe, sicherlich. Also es liegt vielleicht auch am hohen Altersdurchschnitt, was auch immer.
Ja, aber oft, das ist auch eine Argumentation von mir in der Verteidigung. Jetzt habe ich gerade zum Thema Kabotage. Wenn schon auf EU-Ebene und zwischen Mitgliedstaaten Juristen sich nicht einig sind und Verwaltungsgerichte oder Amtsgerichte sich damit auseinandersetzen, wie soll dann bitte ein Fahrer, der eine Kabotage macht, sicher sein, dass das, was er tut, richtig ist?
Genau.
Das soll mir mal ein Jurist erklären.
Ja, und der Disponent weiß es ja auch nicht. Also eigentlich muss es der Fahrer ja gar nicht entscheiden, sondern es muss ja eigentlich im Unternehmen einer entscheiden. Aber wie wir es ja vorhin hatten, wenn wir 26 verschiedene Einzelfalllösungen haben, dann soll ich würfeln oder was und sagen, auf was anderes läuft es ja am Ende des Tages dann kaum mehr raus.
So ist es. Für mich stellt sich immer die Frage, was mache ich als Unternehmer? Ne, also, dass ich im Grunde meinen Unternehmerpflichten nachkomme. Und für den Unternehmer muss man einfach sagen, als Beispiel, mach ein schönes Fahrerhandbuch fertig, voller Betriebsanweisungen hier und da, dass du alles dokumentiert hast. Ich glaube, das ist, wenn es mal zu einem Fall kommen sollte, schon gar nicht so schlecht.
Ja, man muss schon aufzeigen, was man getan hat.
Ja, definitiv. Genau. Ja, und das im Vorfeld aber. Also nicht erst nachdem irgendetwas passiert.
Nein, vorher. Und genau. Was der Götz auch immer, und ihr sagt, dokumentieren. Das ist, auch wenn ich manches nicht dokumentieren muss, ich sage auch, ich habe Vertragsfreiheit, ich brauche nicht immer einen Kaufvertrag schriftlich. Aber das Problem ist die Beweisfunktion. Und je mehr ich dokumentiere, desto mehr kann ich mich im Nachgang, wenn was passiert, entlasten, kann Verfahren ersparen, kann mir Anwaltskosten ersparen und gut ist, ne?
Ja, und wenn es einfach nur die Dokumentation der, ich sag jetzt mal, einfachen Fahrerunterweisung ist, nach der 165, das ist schon entscheidend.
Ja. Jeder Baustein zählt am Ende des Tages.
Ja, genau.
Schön.
Ja.
Also ich denke, wir haben heute einen ganz guten Überblick gegeben. Guckt euch das GÜKG an. Ja, das ist jetzt neu. Das ist auch neu strukturiert. Lest einfach mal durch, je nachdem, was für Themen ihr habt. Wenn ihr Kabotage macht etc. oder Kabotage in Auftrag gebt vor allem. Das ist ja das größte Risiko. Nicht, dass nachher das Balm euch aufschlägt und eine Betriebskontrolle macht. Warum ihr hier viel zu viel Kabotagebeförderung beauftragt habt etc. Also das ist der eine Punkt, und dann haben wir jetzt das Risikoeinstufungssystem schon mal angeteasert. Es wird sich in, wie gesagt, das ist das, was ja auch bei Philipp und bei meiner Erfahrung und bei Sascha auch schon zutage getreten ist. Es ist noch nicht dieses scharfe Schwert. Und es ist nicht das Aushängeschild, das verwendet wird von den Behörden, aber die rechtlichen, ja, Gemengelagen, die sich in den letzten Jahren da entwickelt haben, die zeigen ganz klar und eindeutig in eine Richtung. Und auch diese Zentralisierung jetzt beim BALM, also guck da auch nochmal in den 16a im GKG rein, da ist nämlich ganz klar aufgelistet, welche Behörde welche Dinge unverzüglich an wen hinzumelden hat, ja, also ja. Ans BALM natürlich. Also das, was heute hier bei, zum Beispiel bei mir in Baden-Württemberg in 44 Stadt- und Landkreisen vor sich hingedümpelt ist und jeder macht genau. Halt, was er will oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau.
Und entscheidet selber, ob er das einträgt oder nicht als Sachbearbeiter, ja. Diese ja. Gemengelage werden wir nicht mehr haben. In den nächsten, ich sag mal, 3, 4, 5, 6 Jahren wird sich das massiv verändern. Und insoweit kann ich nur allen raten, sich schon mal vorzubereiten. Denkt auch mal dran, ein gutes Verhältnis zu eurer Gewerbeaufsicht aufzubauen. Ja? Geht ja mal an Weihnachten hin, in ein paar Monaten ist ja schon wieder soweit und lasst mal eine Schachtel Pralinen da, natürlich unterhalb der Wertgrenzen.
Genau.
Und seid einfach nett zu denen und freundlich und stellt euch mal vor, wer ihr seid. Am besten ladet das in meinen Betrieb ein, sofern das Risiko nicht exorbitant ist, dass sie gleich da bleiben und was mitnehmen. Also man muss auch an der Stelle einfach mal gucken, dass man ein gutes Verhältnis zu den Behörden aufbaut, weil dann lassen sich manche Fragestellungen vielleicht einfacher lösen als immer in konfrontativen Situationen. Ja, genau.
Haben wir noch 2 Minuten? Dann hätte ich nämlich noch eine Frage an Philipp. Und zwar betrifft es den Paragraph 29a.
Genau.
Ich nenne es mal Gewinnabschöpfung.
Ja.
Wie sieht es da aus deiner Erfahrung aus?
Das ist ein sehr schönes Mittel, die Einziehung, so einen Einziehungsbescheid zu erwirken. Natürlich obliegt das der Entscheidung der Behörde, ob sie davon Gebrauch macht oder nicht. Meine Erfahrung sagt, dass das bisher dann der Fall ist, wenn man erstmal sich einigen möchte und nicht konfrontativ unterwegs ist. Und wenn es hier um sehr hohe Bußgelder gegen eine einzelne Person gehen würde, die aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse natürlich da sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen würde. Ja, also wenn ich jetzt hier 20, 30, 40.000 Euro Bußgeld hätte gegen einen Verkehrsleiter oder sogar noch mehr, dann ist das eigentlich im Hinblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse einfach unverhältnismäßig. Und vor allen Dingen, wenn ja die Frage ist, wer hat eigentlich die Oberhand? Und da ist oft die Möglichkeit, und da zeigen sich bisher jedenfalls, was meine Erfahrung angeht, die Behörden sehr konstruktiv, dass man, dass die Behörden dann auf ein Bußgeldverfahren verzichten und stattdessen einen Einziehungsbescheid erlassen über einen Betrag X, über das man natürlich dann auch verhandeln kann, also im Rahmen der Möglichkeiten. Und der Vorteil ist einfach, sie haben dann kein Bußgeldverfahren. Ja, und es gibt damit auch keine Eintragung im Gewerbezentralregister und natürlich auch keinen Eintrag im Risikoeinstufungssystem. Mhm. Und für die Sparfüchse unter den Unternehmen kann man diesen Betrag auch noch von der Steuer absetzen. Ja, das steht auch ausdrücklich im Einkommensteuergesetz, dass man Bußgelder und Strafen und sowas natürlich nicht absetzen kann, aber ein Einziehungsbescheid nach 29a OWIG kann man absetze und noch ein bisschen was spare, gell? Also insoweit ist das immer ein approbates Mittel. Und aber das ist immer einzelfallabhängig. Das müssen wir dann immer in der Einzelfallbetrachtung, in der Verteidigung uns dann angucken, in der Kooperation mit der Behörde.
Ja. Mhm. Es gibt einen Fall, ohne jetzt großartig darauf einzugehen, da ging es um Überladung. Der Transportunternehmer oder der Transport war genehmigt bis 63 Tonnen. In der Kontrolle hat man festgestellt, 64,5 Tonnen, also 1,5 Tonnen Überladung. Und man ist später, weil man gesagt hat, naja, diesen Transport führst du ja jede Woche durch, regelmäßig. Genauso ging um Schaustellertransporte. Du fährst jede Woche von A nach B, von B nach C und so weiter und so fort und immer mit diesem Transport. Und du hast jede Woche dann quasi 1,5 Tonnen überladen. Und ja, dann war die Begründung, dass man gesagt hat, weil du es ja jede Woche machst, hast du ja einen wirtschaftlichen Vorteil.
Genau.
So. Und man hatte ihm seinerzeit, lass mich kurz überlegen, ich meine, es wären 100.000 Euro gewesen.
Ja. Ja.
So, man ist dagegen angegangen, weil man natürlich gesagt hat, ja, das ist ja keine gewerbliche Güterbeförderung in dem Sinne. Und dann, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, nachher lag das Bußgeld oder die Reduzierung lag irgendwo bei 2.900 Euro, was der dann zahlen sollte.
Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Instrument, das man immer sich anschauen sollte.
Genau, es werden auch exemplarisch zum Beispiel Daten rausgenommen. Ne? Ich hatte Fälle mit 3 Monaten und dann hat man sich 4 Tage rausgenommen und dann Betrag gebildet. Also
ja, ich glaube,
das kann man immer gut machen.
Ich versuche immer bei den Fahrerschulungen zu sagen, sie sollen immer aufpassen mit dem, was sie sagen, wenn sie in eine Kontrolle kommen.
Am besten erstmal nichts sagen.
Gar nichts.
Ja, genau. Das sage ich dann auch. Manchmal
sagen,
ist es einfach besser, einfach mal die Fresse halten.
Ja, oft sehe ich hier Aussagen in der Akte, wo ich echt denke, Leute, warum muss das sein? Ich sage das immer wieder in allen Webinaren.
Genau.
Ich sage Aussageverweigerungsrecht. Personalien, wir reden über das Wetter und ansonsten gerne schriftlich. Erst Anwalt fragen.
Vielleicht liegt es aber daran, dass der Kraftfahrer die ganze Zeit allein in seinem Auto sitzt und der vielleicht froh ist, wenn er mal mit jemandem reden kann.
Ja, der kann er ja, aber nicht darüber.
Ja, genau. Ja. Aber das kann er da vielleicht nicht mehr unterscheiden. Ich weiß es nicht. Wie gesagt,
das Risiko nimmt auf jeden Fall zu.
Ja, genau. Ja.
Sehr schön.
Okay.
Also, dann haben wir doch jetzt mal wieder einen Rundumschlag gemacht, ein paar praxisrelevante Themen angesprochen und ich danke dir sehr, Philipp, für deine Zeit.
Ja, danke
bin
euch.
Bin schon gespannt, welchen Fall wir demnächst wieder gemeinsam bestreiten.
Ich bin auch
froh. Danke dir auch für deine Zeit und Philipp, dir danke ich natürlich auch.
Ja.
Danke euch zwei.
Ja.
Es bleibt spannend. Wir haben einige Baustellen, die gerade in Bearbeitung sind. Wir werden berichten in einer der nächsten Folgen.
Bei so schlechten Rechtsvorschriften geht uns die Arbeit jedenfalls nicht
Na
aus.
Klar. Man darf
ich wünsche euch
nicht.
Was.
Ja.
Lasst
euch
gut
auch.
Gehen.
Habt eine gute Zeit.
Die Zuhörer sind wie immer aufgefordert, uns an kontakt@tachocast.de Fragen und Anregungen zu schicken und lasst es euch einfach gut gehen.
Genau.
Bis
bald. Dahin.
Macht's
gut.
Tschüss
zusammen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Tachocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla. Changes for a better future. Jetzt informieren unter jorla.de.